Ich habe heute wieder eine biblische Lehre zusammengekriegt zum Thema Gebet. Und es soll eigentlich ein bisschen eine Fortführung von dem sein, wo wir letztes Mal gesagt haben, trachtet nach dem, was droben ist, oder sucht nach dem, was droben ist, wo der Christus zu Rechten des Vaters sitzt. Weil er das, ja, trachtet oder sucht, ist leicht gesagt. Wie trachten wir, wie suchen wir nach dem, was droben ist? Weil da droben, was ja nicht meint das droben, da gibt es einfach die guten Dinge, die übernatürlichen Dinge, das bedeutet droben über dem Natürlichen. Und ein Hauptschlüssel ist das Gebet, wenn wir danach trachten. Drum ist Gebet immer ein wichtiges Thema, sollte eigentlich die Stütze von allen Christen sein, weil Gebet den Glauben einen Ausdruck verleiht. Und der Glaube ohne einen Ausdruck, ohne ein Werk, ist ja bekanntlich nichts wert. Die ganzen guten Taten und Werke, die Menschen tun, ist ja nicht schlecht, aber wir sollen ja von Gott was erbitten, dass er was tut. Haben wir erst die Woche gehört, dass mein Pfarrer gesagt hat, man kann zwar beten und man soll beten, aber erwarten soll man von Gott nichts. Das ist ein großes Fragezeichen für mich. Was soll man dann, für was soll man dann beten? Dass wir irgendwie drei Versal aufgesagt haben. Also wir, wenn beten, wir wollen eine Antwort. Wir wollen ein Ergebnis. Wir erwarten von Gott und wir erwarten noch mehr von Gott. Und weil wir noch mehr erwarten, deshalb müssen wir ein bisschen hartnäckiger werden im Gebet. Und selbst Jesus, als er auf Erden war, musste beten. Er konnte nicht sagen, ja, ich brauche das nicht, ich bin eh der Chef. Auch er ging auf den Berg die ganze Nacht hindurch und betete zu Gott. Könnt ihr nachlesen in Lukas 6, Vers 12. Da heißt, und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Er gab uns ein Beispiel. Wir wissen zwar jetzt nicht, was er in dieser Nacht gebetet hat, aber es war nicht bloß, Vater, segne mich und Amen, und dann hat er geschlafen, er betete die Nacht zu Gott. Und die Jünger haben das gemerkt, dass der Mann betet und dass da was dabei rauskommt, und sie hatten zu ihm gesagt, Herr, lehre uns beten, denn auch der Johannes hat seine Jünger gelehrt. Und Jesus lehrte dann auch seine Jünger das Gebet. Und wenn wir sozusagen auch Jünger Jesus sein wollen, müssen wir auch beten, und wir müssen auch lernen zu beten, sodass unser Gebet etwas bewirkt. Denn ein Gebet, einfach, dass man beruhigt ist und auch gebetet hat, ist für nicht viel. Manche Leute behaupten, jedes Gebet bewirkt irgendwas. Diese Behauptung möchte ich nicht teilen. Wir sollen beten lernen, dass Gott diese Gebete erhört und beantwortet, und dass die Dinge geschehen, die wir beten. Oder dass wir auch so beten, wie Gott es haben will. Nicht, dass wir in diese Richtung beten und Gott will in diese Richtung. Dann kommt auch nicht recht viel Gutes dabei raus. Und es gibt viele Anweisungen in der Bibel zum Gebet, auch im Neuen Testament. Zum Beispiel der Jakobus schreibt in seinem Brief, leidet jemand unter euch, er bete. Das ist ganz einfach, nicht? Er macht es leicht. Nicht, er rufe den Pastor an, sondern er sagt, der soll beten. Und wenn er guten Mutes ist, wenn alles passt, dann soll er singen. Und im Vers drauf schreibt uns der Jakobus, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Das zeigt uns schon, dass ein Gebet nicht irgendwo einfach ein Gebet ist und ein Punkt dahinter und nichts passiert. Eines gerechten Gebet vermag viel in seiner Wirkung. Und das wissen wir ja, dass wir in Christus Jesus die Gerechten sind. Nicht aus Werken, sondern aus Gnade gerechtfertigt. Gut, also leidest du oder hast du Probleme, dann bete. Und dann erwarte auch, dass er dir hilft. Erwarte nicht, dass er dir Strafe erteilt und dir eine drüber brat, weil du ja vielleicht irgendwas falsch gemacht hast oder der Opa und Oma, sondern erwarte, dass Gott seine Gnade und seine Liebe dir ausgehst, weil du gebetet hast. Gott freut sich ja, wenn du betest. Er will es ja, weil dann zeigt es, der Christ glaubt an mich, der Christ wendet sich an mich, er hilft mir. Er will meine Hilfe, so muss ich sagen. Und so ist Gebet das A und O eines Christenlebens. Das Gebet beginnt mit einer Sache, die der Hebräerbrief uns mitteilt. Das ist Kapitel 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also er schreibt auch schon wieder von, dass wir empfangen, Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe bekommen. Wir dürfen etwas erwarten. Wir dürfen alles von Gott erwarten, was gut ist natürlich. Aber es geht darum, dass uns die Bibel sagt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das ist das, wo das Gebet beginnt, dieses Hinzutreten. Und da hapert es in den meisten Fällen. Meistens wird das Gebet rein aus dem Fleisch heraus gebetet, ohne jetzt zuerst einmal hinzuzutreten, in diesen geistlichen Bereich, in die Kommunikation mit unserem lebendigen Gott zu kommen. Denn wir haben einen lebendigen Gott, mit dem kann man in Kommunikation kommen. Wir haben nicht einen holzgeschnitzten am Herrgottswinkel hängen, sondern wir haben einen lebendigen, der in uns ist, der auf uns ist, der mit uns ist, der in den Himmeln ist, der Herr über alles ist. Das ist unser lebendiger Gott, unser Vater und Jesus sozusagen unser großer Bruder. Also beginnt Gebet mit dem Hinzutreten zu dem Gott, zu dem Vater, zu dem Jesus. Das heißt, die Gedanken und den Sinn auf ihn ausrichten. Erst einmal die ganzen anderen Dinge losbringen. Das ist schon die erste Schwierigkeit. Was ich noch tun muss, was ich vergessen habe, was Telefon klingelt oder die Haustür oder sonst irgendwie, was dir vielleicht Spaß macht oder was gestern war und was nächste Woche sein wird. Oder das große Problem, für das man eigentlich beten will, das dich schon so beschäftigt, dass du überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommst, um hinzuzutreten zum Thron der Gnade. Hier beginnt schon der Kampf. Und spätestens hier merken wir, dass Beten nicht einfach Beten ist, sondern dass Beten, wenn es effektiv ist, meistens in einen Kampf wird. In Probleme und Schwierigkeiten. Denn der Satan nennt sich Widersacher und genau hier steht er auf der Matte. Weil da weiß er schon, wenn er das verhindern kann, das Hinzutreten, dann wird nichts Gescheites draus. Und dann kommt keine Antwort auf das Gebet hin und dann wird der Glaube auch wieder ganz klein. So ist die Masche. Also müssen wir hier schon Widerstände, Schwierigkeiten überwinden oder durchbrechen. Manche nennen es auch durchbeten. Ist ja dann egal, wie man es nennt, Hauptsache durch. Ja. Und wenn wir dann in die Gegenwart Gottes sozusagen hineintreten, wo der Friede plötzlich sich breit macht, in dir oder in deinem Zimmer oder wo du halt bist, wo du plötzlich die Sorgen losbringst, wo du nicht mehr dran denkst, was eigentlich jetzt gerade so schlimm war oder was gestern war oder sonst was, dann hast du ein Stück Sieg errungen. Denn dann ist die Kommunikation hergestellt. Das ist fast so wie mit dem blöden WLAN. Wenn die Kommunikation nicht hinhaut, dann funktioniert das Gerät auch nicht. Wenn aber die Connection da ist, dann kannst du da zum Beispiel ins Internet. Und wenn du die Connection mit deinem Vater in den Himmeln hast, in deinem Geist, dann kannst du ihm mitteilen, was das Problem ist, was du brauchst oder wo der Haken hängt. Da fängt es an. Denn er ist das Ziel unserer Gebete. Er muss es ja hören. Sicherlich kann man sagen, ja Gott, der sieht ja alles, der hört ja alles. Aber da geht es um eine tiefere Sache. Da geht es um von Geist zu Geist. Und da hilft uns natürlich auch der Heilige Geist. Und wenn das so wäre, dass ja Gott hört ja sowieso alles, sieht ja sowieso alles, dann wäre der Teufel letztendlich blöd, wenn er da jetzt irgendwie was dagegen unternehmen möchte. dann könnte man wieder so sagen, ja, für was bete ich denn überhaupt, der weiß ja eh. Sicherlich weiß er es und sicherlich sieht er es. Aber der Ausdruck des Glaubens fehlt. Dann ist diese Connection nicht da. Effektives Gebet braucht einfach seine Zeit und ist oft oder sage ich mal fast immer mit ein Stück Kampf verbunden. Manchmal weniger, manchmal mehr. Je nachdem, um was es geht. Und es gibt auch Gebete, da ist überhaupt kein Kampf, da betest du und schon ist es irgendwie. Kann er da noch keine Antwort drauf geben, warum das so ist? Es ist halt manchmal so. Jetzt gibt es natürlich von der Bibel her verschiedene Gebetsformen. Und ich lese mal einen Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, den Vers 18. Mit allem Gebet. Sagt er schon, mit allem Gebet. Und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ist ein ganz interessanter Vers. Mit aller Art von Gebet. Und mit Flehen. Und da kommen wir drauf. Es geht heute um dieses Gebet des Flehens. Dann sagt er auch noch, zu jeder Zeit im Geist. Im Geist ist diese Connection. Ja, die Connection mit Gott ist von deinem Geist aus, in erster Linie. Und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Anhaltend sollen wir beten. Und dann wieder dieses Wort Flehen. In dem Vers jetzt geht es um das Gebet für alle Heiligen, letztendlich für die Gläubigen, nicht für die Heiligen, die es geschnitzt haben und der Papst heilig gesprochen hat, sondern die Heiligen sind die, die Gott Jesus durch sein Blut geheiligt hat, sprich letztendlich alle die, die von Neuem geboren sind, die gläubig geworden sind, das sind die Heiligen. Also es ist nicht ein 10-Sekunden-Gebet, was ich heute meine. Das gibt es auch, ja. Aber es geht heute um ein Gebet des Flehens und das hat mit viel mehr Zeit zu tun. Und ist oft einmal das Zeitproblem schon das Problem, das wir damit haben. Aber das Gebet des Flehens, nenne ich es jetzt einmal, ist eine Art, die Bibel oft eigentlich nennt. Es ist eine wichtige und eine effektive biblische Gebetsform. Ich habe dann in einem Lexikon nachgeschlagen, ein Synonym-Lexikon, und da könnten wir dieses Wort Flehen auch ersetzen mit Anrufen oder Bedrängen, Bestürmen, Beten und Bitten ist auch drin, etwas erflehen, ersuchen, jemanden löchern, da kommen wir ein wenig näher, was das Flehen bedeutet. Jemanden löchern, bis er doch einmal was rausrückt. Anflehen ist noch ein Thema, appellieren, das heißt dann bestimmte Argumente vorbringen, jemanden beknien, eifern um eine Sache, vielleicht auch anmahnen, du hast aber gesagt so, das sind solche Ausdrücke, die man anstelle von diesen Flehen verwenden kann. Es gibt einige Beispiele in der Bibel, möchte ich jetzt mal 4 Verse vorlesen, wo Menschen Gott angefleht haben. Lukas 1,13, der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Der Zacharias hat Gott angefleht. Ja, und Elisabeth wurde schwanger auf diese Gebetserhörung hin. Und wir wissen ja, das wurde der Johannes, der Täufer. Dann eine andere Stelle, Lukas 2,37. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und sie diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Das war die Hanna und sie diente Gott mit Fasten und Flehen. Also ist eine andere Art von Gebet als das Gebet des Glaubens. Das müssen wir jetzt unterscheiden, dass wir da keinen Wurm reinbringen. Es ist eine andere Art. Es ist ein Ja, ein Flehen einfach, dass Gott dieses und jenes einfach tut. Römer 1, 9 und 10. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Wie unablässig ich euch erwähne, alle Zeit in meinen Gebeten, indem ich flehe, ob ich nun endlich einmal durch den Willen Gottes so glücklich sein möchte, zu euch zu kommen. Der Paulus will zu den Römern kommen und es klappt nicht immer, weil verschiedenste Umstände ihn daran hindern. Und er betet auch für diese Leute in Rom und er fleht zu Gott, dass Gottes Wille vielleicht, sage ich jetzt mal, so hingedreht wird, dass er da hinkommen kann. Und er kam auch nach Rom, das wissen wir aus den geschichtlichen Hintergründen. Aber Paulus flehte zu Gott. Es gibt auch noch Bibelstellen, wo uns die Bibel anweist, dass wir so beten sollen. Zum Beispiel ist Philipper 4, 6 so ein Vers. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn du ein Anliegen hast, sollst du beten und flehen und danken. Eine Anweisung. Und an den Timotheus schreibt der Paulus, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen und. Also Flehen ist ein Bestandteil von Gebet und Fürbitte. Gebet für dich, Fürbitte für andere. Da gehört dieses Flehen mit hinein. Flehen soll aber Hand in Hand mit Danksagung gehen. Die Gefahr von diesen Flehen oder wo man es vielleicht falsch versteht ist, dass man ganz schnell abbiegt und in ein Jammern und Klagen und damit in einen Unglauben hineinfällt. Vielleicht ist in der deutschen Sprache dieses Wort auch mit diesem negativen Touch verbunden, das Jammern und Klagen. Das tun die Deutschen sowieso gern. Jammern und Klagen und vielleicht dann noch vor Gott jammern und klagen und vielleicht dann auch noch Gott anklagen. Ja, haben uns das erst einmal unterhalten über so bestimmte Fluchausdrücke, wo man dann schon mal sagen kann, das ist aber schon sehr heftig, wie Gott oft angeklagt wird durch bestimmte Ausdrücke. Ich mag es jetzt ja gar nicht nennen. Aber da sollen wir uns nicht hineinziehen lassen, indem dass wir dieses Wort flehen falsch verstehen. Flehen ist nicht das, wie ich schon manchmal sagte, der Wurm auf Stelzen und den Teppich, ich ärmste aller Armen, und dann betteln, sondern schon aus der richtigen Haltung oder Position heraus, da wir ja Gerechtfertigte sind, da wir ja Söhne und Töchter Gottes sind, da wir ja Bündnispartner Gottes sind, Erben der Verheißungen sind, das muss man damit hineinnehmen. Dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Aber auch nicht ins andere Extrem, dass man schon meint, jetzt ist der Beter der Chef und der kommandiert Gott rundum, was der zu tun und zu lassen hat. Das ist auch verkehrt. Die Position ist immer, er ist der Höhere, ja. Er ist auch der Stärkere und deshalb kann er uns auch helfen und unsere Gebete erhören. Aber jetzt kommt erst der schönste Vers, den ich aus der Bibel zum Thema Flehen gefunden habe. 1. Petrus 3, Vers 12. Denn die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Flehen. Jawohl, da hört der Herr, wenn du anfängst, ihn anzuflehen, anzurufen, ihn zu löchern. Der zweite Teil des Verses lautet, das Angesicht des Herrn aber ist gegen die, welche Böses tun. Das ist auch ein guter Vers. Finde ich schon. Es ist gerecht. Und da findest du nicht. Gott ist jetzt ja langmütig. Aber manchmal hilft es einfach nicht mehr. Manchmal muss Gottes Angesicht sich gegen die wenden, die Böses tun. Schon um der Gerechten willen, um deren Recht oder Gebet wiederherzustellen. Auf jeden Fall, Gott hört deinen Flehen zu. Seine Ohren sind nicht taub und nicht verschlossen. Seine Ohren hören auf der Gerechten flehen. Und das ist wichtig und gut. Und dieses Flehen vor Gott drückt aus, ich will das unbedingt haben. Und du, Gott Vater, du hast es mir versprochen und du kannst es tun. Gerade was so Wundersachen betrifft, da dürfen wir wieder ganz neu uns auf den Boden knien oder hinsetzen oder sonst was und anfangen zu flehen. Ja, es ist ja so, dass Gott schon einige Dinge tut und gute Dinge tut, aber es ist, mir persönlich reicht es noch nicht. Es ist ja schön, wenn der Arzt was Gutes macht und es schneller geht als normal, bin ich dankbar, aber noch viel lieber wäre es mir, wenn wir einen Arzt nicht mehr brauchen. Wenn das einfach durch seine übernatürliche Power, zack, passt. Und wenn man die Evangelien so liest, dann ist es einfach so da drin. Da gibt es nicht Bibelstellen, das dauert eine Woche und zwei Wochen und dann brauchen wir noch eine Medizin und brauchen wir noch einen Arzt. Es passiert einfach und das zeigt uns, es geht. Es geht. Ohne Probleme. Jesus musste sich da nicht irgendwo verkrümmen und sonstige Klimmzüge machen. Er legt die Hände auf oder er spricht oder er schmiert einen Brei drauf oder sonst was. Fertig. Das ist möglich. Er sagt dem bösen Geist, dass er zum Verschwinden hat und der geht. Und da müssen wir sehen, dass die Bibel sagt, eifert um solche geistlichen Gaben. Und es sind geistliche Gaben, die da wirken. Dann funktioniert es auch. Und das ist das, was ich haben will. Und ich denke, das müssen wir miteinander nehmen und sagen, Herr, wir wollen das unbedingt haben. Denn wir lesen oft in Büchern, wie in Amerika, in Afrika, in China und sonst überall Feuer fällt und diese Zeichen und Wunder passieren. Und in Deutschland, in unserem Bereich, ist es einfach wenig. Und das passt mir nicht. Wir sollen das begehren. Unbedingt. Unser Recht letztendlich einfordern. Meine, wir haben nicht ein Recht in dem Sinn, dass Gott jetzt muss. Aber wir haben ein Recht, das einzufordern wegen seinem Wort, wegen seinen Verheißungen. Der Hagen schreibt, die meisten oder größten Gebetserhörungen hatte er, wenn er Gott an sein eigenes Wort erinnert hat. Und das ist es so ungefähr. Manchmal heißt dieses Wort laut Bibel, ist mit Bitten übersetzt und man könnte es vom Urtext aber auch mit Fordern übersetzen. Mit Einfordern, mit so unbedingt haben wollen, ich begehre es, ich brauche es, es muss her. Ein stärkerer Ausdruck als wie einfach einmal bitten und dann schauen wir einmal. Flehen ist ein anhaltendes Gebet. Eine Hartnäckigkeit, ein Ausharren, ein Dranbleiben, bis eine Antwort von Gott kommt. Dann kannst du sagen, haben wir durchgebrochen. Ja, manchmal ist die Antwort gleich das Ergebnis. Manchmal ist die Antwort eine Bibelstelle. Oder dass der Geist direkt zu deinem Geist spricht, dass er dies und das jetzt tut und macht. Und du weißt, dass du weißt und du zweifelst nicht mehr dran. Das ist alles richtig klar. Manchmal spricht der Geist zu dir so laut, dass du es meinst, da steht jemand hinter dir und wer hat das jetzt gesagt? Oder er tut es einfach. Es gibt viele solche Stellen in der Bibel, was Gebet betrifft, wo sie ja anhaltend gebetet haben. Zum Beispiel, als der Petrus im Gefängnis war, heißt es hier in Apostelgeschichte 12,5, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Die haben nicht bloß einfach, Vater, du holst den Petrus da wieder raus, Punkt, ausammern, sondern die haben gefleht. Ja, das war das, die konnten das einfach. Und wir wissen ja, dass Gott seinen Engel sandte, dieses Gefängnis geöffnet hat und der Petrus rausmarschiert ist, ohne dass er es selber so richtig gemerkt hat, dann war er wieder da. Aber dieses anhaltende Gebet bedeutet auch, Zeit zur Verfügung zu stellen. Da kann man dann auch noch dieses andere Teil, dieses Fasten mit hineinnehmen. Und da meine ich jetzt nicht wieder das Fasten, dass man nichts isst, sondern dieses Fasten, dass man sich Zeit nimmt, um ein anhaltendes Gebet, ein Gebet des Flehens zu beten für eine Sache. Und auch in Kauf nimmt, dass in dieser Zeit Schwierigkeiten losbrechen können. Das muss ich im Vorfeld einfach sagen. In dieser Zeit, wo du anfängst zu beten, bis zu dem Zeitpunkt, wo eine Antwort kommt, können Schwierigkeiten wie in Wellen auf dich einprasseln. Ich sage können, das muss ja nicht. Aber es ist halt meistens so. Da gibt es ja im Alten Testament, ich glaube im Hesekiel oder im Daniel, Daniel ist eine Schriftstelle, wo der Michael dem Gabriel zu Hilfe gekommen ist, als der Daniel 30 Tage betete und fastete, und er musste mit ihm kämpfen gegen den Fürsten über Persien. Also das sind Widerstände in der geistlichen Welt, die wir oft selber überhaupt nicht merken. Wir spüren oft einmal ein bisschen die Erschütterungen und die Kleinigkeiten, was dann in der geistlichen Welt alles los ist, kriegen wir oft nicht mit oder nur wenig. Aber da passiert was, da ist was los, die geistliche Welt kämpft. Die eine mit dir, die andere gegen dich oder gegen die Antwort. Also bete bis zum Ergebnis. Bete, bis es dir geworden ist. Bete, bis Gott dir eine Antwort auf dein Gebet gegeben hat. Und so ist zum Beispiel eben mit den Geistesgaben, wo uns der Paulus anweist in 1. Korinther 12, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Oder im Kapitel 14, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. So auch ihr, die ihr nach geistlichen Gaben eifert. Oder daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Und. Eifern ist auch Flehen. Es gibt halt einfach verschiedene Worte, die Ähnliches ausdrücken. Und einmal nimmt man das Wort her und einmal nimmt man jenes Wort her. Sinn und Zweck ist das Gleiche. Das, was dabei rauskommt, dass das, was man will und wo wir auch sehen, dass Gott es will, auf Erden zustande kommt. Wie wir sagen, dass wir trachten nach dem, was droben ist, dass wir suchen nach dem, was bei Gott ist, oder im Vater unser angewiesen wird, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, wie im Himmel natürlich, da das Gute im Himmel ist und nicht schlecht, dann ist es ja prima, wenn es auf Erden auch gut wird. Also sehen wir, es ist der Wille Gottes, dass das Himmlische auf Erden kommt. Es ist der Wille Gottes, dass Geistesgaben freigesetzt werden. Man kann sie nicht hinsetzen und sagen, ja, wenn der Herr will, auch wieder schon mal, und ich kann ja eh nichts machen. Das sind genau diese religiösen Floskeln, die der Teufel den Gemeinden unterjubelt, und solange sie das glauben, werden sie nicht eifern und werden sie auch nicht flehen und werden sie auch nicht beten, und sie werden warten, bis sie irgendwann einmal umkippen. Und das war's. Das ist eine Taktik des Feindes. Jesus selber lehrte oft in Gleichnissen. Und er lehrte in Gleichnissen auch über Gebet. Und es gibt ein wunderbares Gleichnis im Lukas Kapitel 18 über das Gebet, das Ausdauer und Hartnäckigkeit zeigt. Das lese ich jetzt mal vor. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinen Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Und da steckt jetzt ziemlich viel drin. Das Gleichnis, sagt Jesus, ist dafür, dass die Leute alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Also Ausdauer soll gezeigt werden in diesem Gebet. Nicht ermatten. Und dieser Richter ist jetzt ein typisches Beispiel für einen ganzen extrem schwierig zu überzeugenden Menschen. Also der hat seine Meinung und sein Ding und der lässt sich nicht so leicht von irgendjemandem und auch nicht von Gott reinreden. So eine bestimmte Art von Mensch, die gibt es heute immer noch. Der hat einfach immer recht. Meint er. Und wenn er nicht mag, dann mag er nicht. Aber diese Witwe, die war noch hartnäckiger. Und Jesus will damit sagen, so hartnäckig sollen wir sein im Gebet. Das heißt nicht, dass Gott jetzt auch so ist wie der Richter und auch nicht mag. Er will damit bloß sagen, so hartnäckig wie diese Witwe, so sollen wir auch sein. Denn dieser Richter wollte eine Zeit lang nicht. Und dann hat er sich's anders überlegt. Diese Witwe macht mir Mühe. Also, die hat ihn schon aufgeregt. Die hat ihn gelöchert, richtig. Und dann hat er Recht verschafft, weil er schon Angst gehabt hat, sonst kommt die und sie fährt mir ins Gesicht. Und eine Witwe war zu dieser Zeit also nicht recht viel wert. In der Regel hat die kein Geld gehabt, die war in der Regel arm, weil ja der Versorger letztendlich schon gestorben ist und was weiß ich. Da ist auch nicht viel zu verdienen bei dem Geschäft, das braucht man nicht. So war der Mann. Und letztendlich hat sie ihn überzeugt. Mit ihrer Hartnäckigkeit. Und Gott aber, sagt dann Jesus, sollte er noch schlechter sein, wie so ein, ungerechter Richter, sollte er das Recht seiner Auserwählten, unser Recht, unser Bundesrecht, unser Recht auf Segen, auf Gelingen und auf all diese guten Dinge, sollte er es nicht ausführen, wenn wir Tag und Nacht zu ihm schreien, sprich, wenn wir ihn anflehen, in der richtigen Art und Weise, das wäre jetzt schon fast so wieder so der Touch, ich ärmste aller Armen. Aber er sagt, wir sollen nicht aufhören, bis die Antwort kommt. Das ist die Quintessenz von diesem Gleichnis. Er wird es nicht so lange hinziehen oder sagen, ich mag nicht. Er sagt sogar, dass er, Gott, unser Recht oder das Recht derer, die Tag und Nacht beten und flehen, dass er sein Recht ohne Verzug ausführen wird. Also wenn du eine Sache angefangen hast zu beten und vielleicht ermattet bist und aufgehört hast und naja, will er doch nicht oder sonst was, dann starte wieder einen neuen Versuch und dann bleib dran und dann überwinde diese Widerstände und brich durch zum Thron der Gnade und sag, Herr, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher, denn ich habe ein Recht auf diesen und diesen und diesen Segen, laut der Schrift und laut dem Eid, den du Abraham geschworen hast und. Und es kann passieren, dass scheinbar eine Zeit lang Funkstille ist. Gott rührt sich nicht und Gott sagt nichts und der Teufel blärt, hör doch wieder auf und mach doch das und Gott will ja nicht und ach was weiß ich, ist eh wurscht, weil es ist nicht bei jedem das Gleiche und wenn, dann wisst ihr es eh. Es sieht so aus, als geht nichts. Und das ist eine Lüge. Wenn du anfängst zu beten, fängt Gott an zu handeln. Dann ist er am Werk und oft sehen wir es bloß noch nicht, weil es in der unsichtbaren Welt der Kampf sich abspielt. Aber bleib so hartnäckig wie diese Witwe. Mach der ganzen Sache Mühe. Und denk nicht falsch und denk so, Gott ist auf deiner Seite. Das Ziel ist, dass dein Gebet erhört wird. Dasselbe Ziel hat Gott. Du arbeitest mit Gott zusammen. Es ist ein Widersacher dazwischen, der weg muss. Das ist der Feind. Nicht Gott, weil er nicht will, sondern der Feind, weil er die Connection nicht haben will. Er will dein Recht ohne Verzug ausführen. Und diese Gebetszeit, dieser Kampf, dieser Ringkampf des Glaubens bringt den Erfolg. Er, Gott, will dir gerne geben. Er will deine Gebete erhören. Er will es so hinbringen, dass für dich gut läuft. Er gibt dir gute Gaben. Sicherlich gibt es auch Gebete, wo Gott sagt, nein, das will man nicht gern hören, aber es gibt auch Gebete, wo Gott nicht ein Ja dazu gibt. Der Jakobus sagt, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ja, es muss sich natürlich im Rahmen der Ordnungen Gottes abspielen. Es gab ja schon mal Leute, die da um einen Ehepartner gebetet haben, der ja schon verheiratet war. Was soll Gott da tun? Dem seine Frau sterben lassen? Das ist ein bisschen, obwohl ja noch dabei die anderen Christen waren, ja, das kann es ja nicht sein. Also, es muss natürlich im Rahmen von Gottes Wort sich abspielen und in Ordnung abgehen, sonst wird Gott nicht ein Ja dazu geben. Es gibt in der Bibel noch eine gute Stelle, ihr kennt alle den blinden Bartimäus, habt schon gelesen davon. Kennen da man natürlich nicht, ja. Aber wir haben gelesen von dem. Und Bartimäus hörte, dass Jesus, der Nazarener, vorbeiging. Und er fing an zu schreien und zu sagen, Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner. Er hat um Erbarmen gefleht. Es ist tatsächlich Erbarmen von Gott, wenn er dein Gebet erhört. Denn müssen tut er nicht. Gott muss gar nichts. Es ist alles reinste Gnade. Und das müssen wir akzeptieren, das müssen wir kennen und gleichzeitig wissen, dass Gott ein gnädiger Gott ist und gerne Gnade gibt und sich gerne erbarmt über jemanden, der um Erbarmen fleht. Und wir wissen ja, dass Jesus anhielt und dass er diesen Bartimäus rufen ließ und dass er ihn geheilt hat. Er hat nicht einen Tipp gegeben, wo der beste Augenarzt in Jerusalem ist. Er hat ihn einfach geheilt. Aber er bat um diese Gnade. Er bat, er flehte um dieses Erbarmen. Und dieses Erbarmen oder dieses Flehen um Erbarmen ist es, was das Herz von Jesus oft berührt hat. Er erbarmte sich. Er sah diese Not. Denn er ist ein barmherziger Gott. Und von diesen Geistesgaben, die werden ja auch oft genannt Gnadengaben. Nicht bloß Gaben, sondern Gnadengaben, weil sie Gott als Gnade gibt. Und lass dich nicht, bevor das eine Antwort kommt, von irgendwas oder von irgendwem wieder abbringen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, im 1. Mose 32, 27, da hatte Jakob die ganze Nacht hindurch mit Gott gerungen. In einen richtigen Ringkampf. Und Gott hat doch dann Jakob auf die Hüfte gehauen und dann war letztendlich Gott schon ein Stück weit der Sieger. Aber dieser Jakob war sowas von hartnäckig. Er sagte zu Gott, Gott war gegenwärtig. Es war jetzt nicht irgendwie, es war wirklich Gott gegenwärtig. Er sagte zu Gott, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Du bist da, Leute, nicht mehr aus, bis du mir nicht deinen Segen gegeben hast. Schön gut bayerisch. Das ist eine Hartnäckigkeit, die seinesgleichen sucht. Und Gott hat Jakob gesegnet. Aber ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich nicht vorher gesegnet. Du kannst sagen, Vater, ich lasse nicht los im Gebet, bis du das nicht erhört hast, bis du da nicht was gemacht hast. Und dieser Jakob hat mit Gott gekämpft. Er hat mit Gott gerungen um diesen Segen. Er war nicht auf den Knien und bitte, 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 bitte. Es war ein Kampf mit Gott. Man kann sich irgendwo nicht richtig vorstellen, dass das möglich ist. Aber so steht es in der Bibel. Er wusste, wie er mit Gott umgehen musste. Dieses klagende, jammernde Flehen, das liebt Gott nicht. Das ist nicht, da steckt kein Glaube nicht drin. Aber dieses, ich brauche das unbedingt, Herr, deinen Segen, ich brauche den. Koste es, was es wolle letztendlich. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Und zu dieser Zeit war das so wichtig, zum Beispiel, dass Abraham seinen Sohn gesegnet hat, den Erstgeborenen. Abraham, Isaac, Jakob und so weiter. Das war dieses Erstgeburtsrecht, dieser Segen. Bevor der Alte starb, hat er den Jungen diesen Segen gegeben. Er hat ihn letztendlich übertragen auf seinen erstgeborenen Nachkommen. Und genau diesen Segen wollte dieser Jakob von Gott haben. Und er war einfach hartnäckig. Jakob und Esau, wie sie um dieses Erstgeburtsrecht, ja, das ist auch so ein Thema, wer konnte gesegnet werden. Und Jakob hatte dann schon gesegnet und der Zweite kam zu spät, obwohl er der Erstgeborene war. Er war, hat ihn ausgeschmiert, aber der Segen war schon einmal drauf. Gut, Hartnäckigkeit ist biblisches Flehen und es beweist den Glauben, der es unbedingt von Gott haben will. Ja, das ist das A und O von Gott, von dem Vater, aller Vaterschaft und von Jesus, von dem wollen wir was haben. Gott an sein Wort, an seine Verheißungen erinnern, an den Bund erinnern, an den Eid, den Abraham geschworen hat, ihn und seine Nachkommenschaft zu segnen, alle Tage, alle Generationen hindurch. Gott zu erinnern an seine Treue, an seine Gnade, an seine Liebe. Oder vielleicht Gott zu erinnern und zu sagen, Jesus hat schon bezahlt. Er hat im Voraus schon bezahlt. Vor 2000 Jahren hat er für uns schon bezahlt. Die vor Jesus waren, da hat Jesus hinterher bezahlt. Und die jetzt nach Jesus kommen, hat er schon im Voraus bezahlt. Das ist ungefähr so, du gehst in ein Geschäft und kaufst dir, ja, was kaufst du dir? Einen schönen neuen Fernseher. Flachbild, wunderbar, und du suchst dir ein schönes Gerät aus. Und dann kommst du an die Kasse und möchtest bezahlen. Und dann sagt die, es ist schon bezahlt. Da war schon jemand da. Letzte Woche war jemand da und hat bezahlt. Das kannst du momentan nicht begreifen, weil wir machen sowas schon. Aber so ist es mit unserem Jesus. Er hat vor 2000 Jahren schon bezahlt. Er hat die Sündenstrafe getragen. Er hat die Armut getragen. Er hat die Krankheit und Gebrechen getragen. Er hat den Fluch auf sich genommen. Warum? Damit der Segen auf dich und mich kommen kann. Es ist bereits bezahlt. Und dieses anhaltende Gebet kommt in der Bibel oft vor. Apostelgeschichte 1,14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet. Oder 6,4. Wir aber werden im Gebet und im Dienste des Wortes verharren. Zum Beispiel. Und jetzt kommt noch ein Teil dazu, zu diesem Flehen. Denn Gott gab uns ja einen Helfer. Wir wissen, dass der Heilige Geist gekommen ist, um uns zu helfen. Dass Gott uns gesalbt hat mit dem Heiligen Geist. Und die Schrift sagt uns, dass der Geist sich unsere Schwachheit annimmt, weil wir als fleischliche Christen schwach sind und wir wissen oft nicht, wie wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Und der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Dieses Seufzen passt in das Flehen oft mit hinein. Denn aus diesem Flehen im Gebet kann einmal Seufzen werden. Es kann sein, dass in diesem Flehen Gebet eine Last auf dich kommt. Für irgendjemand oder für eine Situation oder du weißt es nicht einmal für wen. Und du betest in Sprachen und du hast eine Last dafür zu beten. Vielleicht stellt sich hinterher heraus, da hätte jemand einen Unfall gebaut oder hat gebaut und ist nichts passiert. Ja, es kommt eine Last, ein Seufzen von innen heraus. Vielleicht sogar kann ein Weinen und ein Schreien draus werden. Es ist möglich. Aber man braucht mal nicht dauernd weinend und schreiend und seufzend durch die Gegend laufen. Denn das ist einmal kurz und dann ist die Last, hebt sich wieder weg. Die Sache ist im Geist erledigt und dann können wir uns an den Ergebnissen und an den Früchten dieses Flehensgebetes wieder erfreuen und sagen, Mensch, unser Gott ist doch sowas von gut. Stell dir vor, wir hätten nicht gebetet. Was da wieder passiert wäre. Dieses Flehen und Beten, das kann dann auch in eine längere Zeit der Stille und ein Hören von Gott enden. Je nachdem. Und es hängt auch mit dem zusammen, wie ein Mensch auch Zeit hat. Und Gott ist ja nicht dumm. Er weiß ja, welchen Beruf du hast, welche Arbeit du zu tun hast, welche familiären Umstände du hast. Das kennt Gott. Und einer hat ein bisschen mehr Zeit wie andere. Dann ist halt der eine öfter einmal dran, mit so einer Last zu beten als der andere. Oder einmal länger wie der andere. Und das müssen wir einfach auch mitsehen. Aber ein Stück Freizeit hat ja jeder, wo er sich auch einmal zur Verfügung stellen kann, für Gott in diesen Dingen zu beten. Man braucht sich nicht immer Beschäftigung suchen. Dafür ist der Teufel zuständig. Der beschäftigt uns sowieso gern mit irgendwelchen Käse und Krampf, damit wir ja nicht viel Zeit haben. Aber da müssen wir einfach durch. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen. Haben wir ganz am Anfang schon mal gelesen. Und das sollen wir tun. Wachen, ausharren, beten, flehen, Antworten bekommen und Freude haben und Segen haben. Gehört einfach mit dazu. Es gibt ja noch ein anderes Gleichnis, das Jesus da brachte zum Gebet, wo der in der Mitternacht um Brot gebeten hat bei seinem Freund. Und er wollte auch nicht Brot rausrücken, aber weil er so unverschämt war, ist er aufgestanden und hat ihm ein Brot gegeben. So sollen wir Beter sein. Ja, da höre ich jetzt auf, sonst wird es zu lang. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung. In diesem Gebetskampf, wenn man es so nennen kann, da sind noch mehr am Werk. Die Engel Gottes sind am Werk. Wenn wir beten, anhaltend und flehen, da kannst du dich drauf verlassen. Die sind die, die Gottes Wort ausführen. Und wenn Jesus genannt wird, der Herr der Heerscharen, dann muss es auch Heerscharen geben, zwangsläufig. Und diese Heerscharen sind Engel Gottes. Und Jesus ist der Oberbefehlshaber. Und wenn du anfängst zu beten und zu flehen, wird Jesus diesen Heerscharen Befehle erteilen. Und dann raschelt in der geistlichen Welt. Wir sind ausgesandt, das Ergebnis hervorzubringen. Für dich den Segen und das, was du einfach brauchst, was du erbeten hast. Also hör nicht auf, damit die Engel den Job fertig machen können und nicht sagen, ey, Job abbrechen, wieder nach Hause fahren. Das wäre dumm. Ich hoffe, ihr seid ermutigt zum Gebet, zum Flehen. Vielleicht gibt es auch Situationen, wo du das noch nicht ganz so geschafft hast. Aber lass dich da nicht jetzt runterziehen, sondern sei ermutigt. Es gibt immer wieder neue Situationen, wo du das anwenden kannst. Und dann habe ich noch einen Buchtipp, fällt mir gerade ein. Es gibt das Buch, wenn Satan deine Freude nicht rauben kann. Das geht so ähnlich. Ja? Und er schreibt ja da, dass zum Schluss oft die Widerstände noch massiv werden und ganz extrem. So kurz vor 12, wo dann das Ergebnis kommt, nochmal schnell umbiegen. Lass dich nicht umbiegen. Zieh es durch und wenn dir sonst nichts mehr einfällt im Gebet, dann machst du einen Lobpreis. Und das machen wir jetzt dann. Amen.